Aber kommen wir zum Thema heute. Das Thema heute lautet Berufung. Berufung, hat Gott etwas mit dir vor? Hat Gott etwas mit dir vor? Was hat denn Gott mit dir vor? Was hat Gott mit dir vor? Hast du das schon mal überlegt? Dass du am Sonntag in den Gottesdienst kommst, dass du wieder heimgehst, oder was hat Gott mit dir vor? Das wissen wir nicht. Okay. Was hat Gott mit dir vor? Schauen wir mal, ob wir am Ende der Predigt vielleicht dann eine Antwort drauf geben können. Die Leitperson heute, die uns dienen soll, steht wieder mal im Alten Testament. Und das ist jemand, der Gott wirklich über alles geliebt hat, der Gott geehrt hat und der wirklich ein sehr gehorsamer Mann war. Und der hat das Wort verkündigt, auch dort, wo es wirklich schwer gewesen ist, also in schweren Zeiten, Gottes Wort verkündigt. Und er hat sich auch nicht gescheut, Gottes Wort klar weiterzugeben und der Politik seiner Zeit und der Geistlichkeit seiner Zeit, und das war ja alles am Boden, das war ja alles eine Katastrophe, ganz klar zu sagen, was jetzt geistlich verkehrt läuft. Und ich denke, dass gerade auch in unserer Zeit wir solche Menschen brauchen. Wir brauchen Menschen, die uns da Vorbild sind. Menschen, die sich nicht verbiegen lassen. Menschen, die wirklich festhalten am Gottes Wort. Nicht verbiegen, festhalten am Gottes Wort. Und die andere, auch bei uns in der Gemeinde, immer wieder ermutigen, egal was kommt, festzuhalten am Wort. Solche Menschen brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die unbestechlich sind, die mit ihrer Treue, und wir haben diese Menschen natürlich auch in dieser Gemeinde, mit ihrer Treue, mit ihrer langjährigen Treue uns zeigen, dass das Frucht bringt. Wie heißt es in Gottes Wort einmal? Schaut doch auf das Ende. Nicht immer irgendwo hin am Anfang, sondern schaut euch einmal auf das Ende eines Menschen. Ob uns da ein Vorbild ist oder nicht. Und solche Menschen brauchen wir in unseren Gemeinden, die einfach Wegweiser sind. Dieser Mann, den wir uns heute anschauen, das ist vielleicht eine Person, der wie kein anderer im Alten Testament genau das wiedergibt. Der uns genau das zeigt. Er nimmt sich keinen Blatt vor den Mund und ganz wichtig, er wird nicht überheblich. Das heißt, Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben, eine Sonderstellung, so wie er viele Menschen irgendwo in den Gemeinden auch eine Aufgabe gibt oder eine Stellung gibt, und er wird nicht überheblich. Er wird nicht von oben herab den anderen begegnen. Und das ist das, was auch für uns wichtig ist. Das heißt, ganz egal, wo wir stehen und welche Aufgabe wir haben, den anderen immer mit Liebe zu begegnen und immer mit dem Blick mit Jesus anzuschauen. Egal, welche Position wir haben. Nicht anmaßend, nicht überheblich werden. Und er ist ein klarer Diener Gottes und er ist ein Prophet und sein Name ist, was glaubt ihr? Bitte? Da gibt es viele, aber was glaubt ihr? Wen habt ihr jetzt im Kopf? Amos, okay, das ist dieser Bauer, dieser Einfache, okay. Jesaja. Dieser große Prophet im Alten Testament. Danke, Hilda. Alles andere ist natürlich auch richtig, aber diese Person, die wir uns jetzt anschauen, ist Elia. Und mein Wunsch ist, wenn wir jetzt heute von diesem Gottesdienst dann nach Hause gehen, dass uns das, was wir gehört haben, auch ein bisschen verändert. Dass wir ein bisschen mutiger dann durchs Leben gehen und ein bisschen mehr mit dieser Freude durchs Leben gehen. Nicht? Kevin hat uns ja einen wunderschönen Vers zitiert aus Philipper Kapitel 4, Vers 6, was eben heißt, die Sorgen brauchen wir im Prinzip so nicht, und zwei Verse vorher heißt ja, freut euch, also viel mehr Freude, dass wir einfach so weitergeben. Aber wollen wir, bevor wir jetzt beginnen, nur beten. Herr lieber Vater, bitte einfach, dass das jetzt da wirklich so ist heute Morgen, dass dein Wort uns jetzt berührt, dass dein Wort jetzt da wirklich Platz hat in unserem Herzen und dass wir nicht immer nur unsere Herrlichkeit sehen und unsere Dinge und unsere Probleme und das, was wir uns wünschen, sondern dass wir einfach deine Herrlichkeit sehen. Deine Liebe zu uns, deine Gnade, deine Güte. Jesu Namen, Amen. Wir lesen aus 1. Könige, Kapitel 16, die Verse 29 bis 33. 1. Könige 16, Verse 29 bis 33. Ahab, Omris Sohn, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr König Assas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edpals von Sidon. Er verehrte ihre Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Zunächst ein kurzer Blick in diese Geschichte, und es ist ja unvermeidlich, denn Gottes Wort ist ja zu einem großen Teil auch ein Geschichtsbuch, ein Geschichtswerk. Und so ist es immer wieder auch mein Wunsch, auch am Donnerstag, dass wir aus diesen Geschichten was lernen. Dass wir aus diesen Geschichten, die Gott uns da aufgeschrieben hat, uns überliefert hat, in seinem Wort, dass wir das begreifen, wie Gott reagiert auf diese Dinge, wie Menschen handeln, was die Folge ist. Und ich hoffe wirklich, dass wir daraus lernen, und nochmal, das ist von Gott eingegeben, sie ist wirklich nützlich zur Lehre, dieses Wort, sie ist nützlich zur Unterweisung, zur Besserung und zur Erziehung. 2. Timotheus 3, 16. Gottes Wort ist nützlich. Das ist die erklärte Absicht auch der Bibel. Nun gut, wie war denn das damals zur Zeit von Elia? Und wer immer glaubt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die besonders schlimm ist, wir brauchen ja nur den Fernseher aufdrehen oder die Zeitung lesen und dann schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen und sagen, so eine schlimme Zeit, so eine schlimme Zeit, so schlimm war es noch nie, so furchtbar. Das ist vielleicht, weil wir jede Nachricht sofort ungefiltert bekommen oder auch ein bisschen gefiltert, aber es erschlägt uns ja fast. Das war ja früher nicht der Fall. Aber wer glaubt, dass das noch jetzt so ist, dann empfehle ich einmal die Lektüre der Könige im Alten Testament. Das müsst ihr einmal lesen. Dann werdet ihr bald merken, so wie es der Predigerbruch heißt einmal, Salomo schreibt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Genau, es gibt nichts. Es hat sich ja nichts verändert. Wir wissen, drei berühmte Könige haben 1000 vor Christus Israel zu wirklich einem blühenden Land gemacht, zu einem großen Land, zu einem angesehenen Land. Der König Saba ist sogar gekommen. Und diese drei Könige waren, die Israel groß gemacht haben, David, Salomo und der erste auch, der Saul. Aber alle drei waren mitverantwortlich, dass das Land, das Volk Israel wirklich auch groß wird, bekannt wird. Und als dann der Salomo gestorben ist, dann ist geschichtlich dieses Volk, diese 12 Stämme in zwei Lager zerbrochen. Da gibt es dieses Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und eben dieses Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und das Nordreich 10 Stämme, dieses Südreich 2 Stämme, Benjamin und Juda. Und das Nordreich hat wie lange existiert? In etwa 200 Jahre. Länger hat es dieses Nordreich nach Salomo nicht mehr gegeben. Und in dieser Zeit, in diesen 200 Jahren, haben 19 Könige regiert in diesem Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und wisst ihr, was uns Gottes Wort sagt? Alle waren grottenschlecht. 19 Könige und alle schlecht. Alle schlecht. In Gottes Augen waren sie alle unbrauchbar. Unbrauchbar. Einer wie der andere. Und jedes Mal, wenn die Bibel von einem dieser Könige spricht und das Leben am Ende beurteilt, lautet der Befund, und er tat, was dem Herrn missfiel. 19 Mal. 722 vor Christus wurde dieses Nordreich, Israel, diese 10 Stämme, dann von den Assyrern erobert und es wurde absolut vernichtend geschlagen. 19 Mal Könige, eine Führung ganz an der Spitze, grottenschlecht. Und Gott reagiert. Vernichtend geschlagen. Nach 200 Jahren. Und es ist so, dass man nicht einmal heute noch genau weiß, wo denn diese 10 Stämme überhaupt geblieben sind. Das weiß man nicht. Diese 10 Stämme sind irgendwo in den anderen Stämmen einfach aufgegangen. gibt es nicht mehr. Wir wissen aber aus diesem schönen Buch, aus dem Hesekiel, aus diesem 37er Kapitel, wo diese Prophezeiungen sind, dass diese toten Knochen wieder lebendig werden, wieder Sehnen bekommen, wieder Fleisch bekommen, dass Gott auch diese 10 Stämme wieder irgendwann sammeln wird. Aber momentan unauffindbar. Dieses Südreich existiert noch ein bisschen länger mit der Hauptstadt Jerusalem, nämlich 350 Jahre, also 150 Jahre länger als dieses Nordreich, und wird dann erobert von den an den Flüssen von Babylon. Da saßen wir und wir weinten, als wir uns ziehen dachten. Von wem wird es erobert? An den Flüssen von Babylon. Babylona, danke, Sophie. Nebukadnezar. Jerusalem wird zerstört. 70 Jahre Diaspora, 70 Jahre Gefangenschaft, 70 Jahre Tränen in den Augen, 70 Jahre Erinnerung an die Flüsse von Jerusalem. Die Folge, warum? Ungehorsam. Also Gott schaut nicht immer zu. Es hat Folgen. Nordreich vernichtend geschlagen, Jerusalem in Gefangenschaft mit diesen 2 Südstämmen. Die 2 Stämme im Süden war Juda und war Benjamin. Und deswegen sprechen wir auch heute von den Juden. Das kommt von diesem Stamm Juda. Obwohl wir heute eigentlich wieder von Israel sprechen. Und Israel war ja eigentlich der Name dieses Nordreiches, das es ja nicht mehr gibt. Und dieser Elia, der passt genau in diese 200 Jahre, wo dieses Nordreich existiert hat. Mit der Hauptstadt Samaria. Und der König zu dieser Zeit war Ahab. Wer hat das jetzt gesagt? Helga? Gut. Ahab? Genau. Und der hat eine Frau gehabt? Isabel. Danke, Helga. Die war noch grottenschlechter als der Ahab. Und wisst ihr, wo im Neuen Testament die Isabel einmal vorkommt? Das weißt du nicht, aber das ist vielleicht jetzt. In den Sendschreiben. Da wird in den Sendschreiben einmal gesagt, und ihr seid ja wie diese Isabel, heißt es da einmal. Also Gott, nach so vielen Jahrhunderten, gibt uns bei diesem Blick des Johannes auf Patmos immer nur einen Blick auf diese Isabel als warnendes Beispiel. Korruptes, dekadentes Herrscherpaar, Ahab, Isabel. Und bevor eben Elia diese Bühne betritt, wie gesagt, haben wir schon gehört, einige Könige waren schon vorher da, aber alle gerade schlecht. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, ganz kurz. Das möchte ich euch ja wirklich nicht vorenthalten, wie es da so heißt. In der Bibel, nach Jerobeam, diesen ersten König im Nordreich, da heißt es in 1. Könige 13, Vers 33, über diesen ersten König: Trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam sich nicht von seinem falschen Weg abbringen. Er setzte weiterhin Priester aus dem ganzen Volk zum Dienst bei den Opferstätten ein. Wer immer sich bewarb, den weihte er selbst zum Priester. Bumm. Das wäre ja fast so, wie wenn jetzt unser Bundespräsident in Österreich sagt, und der Älteste in der Gemeinde, das ist der, und der Älteste in der Gemeinde, das ist der. Und wir wissen auch von Gottes Wort, dass das nicht die Aufgabe des Königs war, Priester einzusetzen, auch nicht in das Allerheiligste zu gehen, sondern auch nicht sich selbst zu weihen. Also da sind ja diese Könige immer wieder drüber gefallen über solche Dinge, weil es immer um ihnen gegangen ist, um ihre Herrlichkeit, um ihre Macht, um ihr Ansehen. Der erste König im Nordreich, ganz ein schlechtes Zeichnis. Und wenn man sich das so lesen, dann denkt man, ja, das ist doch dieses Volk Israel. Was sagt Gott einmal, warum ich euch erwählt habe? Weil ihr das Kleinste war, weil ich euch geliebt habe, darum habe ich euch erwählt, nicht weil ihr so großartig wart. Und dieses Volk hat so viel miterlebt an Wundern, an Geschichten, an Treue Gottes. 19 Mal und er tat, was dem Herrn missfiel. Also Jerobeam war kein Mann des Gottes, nur mit Korruption, Betrug, Mord, können wir alles lesen. Bestimmte seine Regierungszeit, und darum heißt es im nächsten Vers, so lud Jerobeam schwere Schuld auf sich, und darum wurde später sein Könighaus vernichtend und geschlagen und sein Geschlecht vollkommen ausgerottet. Also nur mal diese Folge des sein Geschlecht vollkommen ausgerottet. Sinnflut, ungehorsam, vollkommen ausgerottet. Und nach ihm, nach dem Jerobeam, ging es ja weiter. Da heißt es, Nadab war sein Nachfolger, nach 2 Jahren wurde er von seinem Nachfolger ermordet, das war Pascha, ein Übriger und auch ein ganz böser, gieriger Mensch wieder. 24 Jahre regiert er, dann kam Ela, der war nur 2 Jahre König, weil er, ratet mal, warum nur 2 Jahre? Weil er wieder von seinem Nachfolger beseitigt wurde, samt seiner ganzen Familie. Also das geht dann so dahin und so hin. Also einer bringt den anderen um. Absolut furchtbare Zustände, die da geherrscht haben in diesem Nordreich. Abgötterei, Bosheit, Gottlosigkeit waren an der Tagesordnung. Und das ganze Land zerfällt. Wirtschaftlich, geistlich. Wo beginnend? Von oben beginnend. Von oben beginnend verfällt das ganze Land. Nur mal, ich spreche jetzt ja nicht von diesen Völkern, die rundherum so gehaust haben. Diese Kanaaniter, diese Medianiter und wie sie alle geheißen haben. Sondern von wem spreche ich denn jetzt? Ich spreche von Gottes Volk. Und das gilt, so wie es damals war, auch für uns, dass wenn wir diesen falschen Göttern nachjagen, so wie es jetzt Adahab gemacht hat, mit diesem Baal, mit dieser Aschera, dann kommt automatisch diese falsche Moral. Und mit dieser falschen Moral kommen wieder diese falschen Götter in unser Leben. Und der Höhepunkt, Ahab und Isabel. Und wie war das damals? 850 Jahre vor Christus. Elia geht hin und beginnt, das Wort Gottes weiterzugeben, zu predigen. Und wie gesagt, es steht nicht gut um Israel, steht wirklich sehr, sehr schlecht. Und die wenigen, die an Gottes Wort festgehalten haben, das waren eher nur wenige, die haben das ein bisschen im Untergrund gemacht. Wenn du dir vorstellst, der König hat jetzt andere Götter, dann machst du das eher im Geheimen, weil du ja Angst hast, dass dir der König eine im besten Fall umzieht, aber im schlimmsten Fall, dass du irgendwo endest, wo die niemand mehr findet. Gell? Das ist eine Angstsache gewesen. Die haben das dann im Verborgenen gemacht. Es wurden, wie wir gehört haben, in diesem Tempel auch diese falschen Götter aufgestellt. Es wurden falsche Rituale gefeiert. Dort, wo man früher dem Gott Jakobs, Abrahams und Isaaks geopfert hat, ihn angebetet hat. Da betet man jetzt ganz den anderen an. Und dieser Jahwe, dieser Retter Israels, spielt eigentlich gar keine so große Rolle nicht mehr. Und wenn ich das jetzt so sage, dann sind die, die am Donnerstag jetzt da waren, wie ich die Leitungen öfter gehabt habe in letzter Zeit, erkennen wir diese Parallelen auch zu diesem Richterbuch. Also Richter, Könige, es geht ja die ganze Zeit so dahin. Es hat sich nichts eigentlich über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende geändert. Fruchtbarkeitsgötter. Man hat geglaubt, dass dieser Gott uns fruchtbarer macht als Jahwe. Man hat geglaubt, dass dieser Gott, dieser fremde Gott, diese Aschera, das Land fruchtbarer macht als unser Gott. Also man hat die ganze Hoffnung ganz woanders hingelegt. Die Moral war locker, Sitten waren vollkommen und als Höhepunkt sogar die Prostituierten haben als Priesterinnen im Tempel ihren Dienst gemacht. Prostituierte als Priesterinnen im Tempel. Und wir stehen da und prangen den sittlichen Verfall unserer Zeit an und sagen, was bei uns alles verkehrt läuft. Das tun wir zu Recht. Das tun wir zu Recht. Aber dieser Verfall, dieser sittliche Verfall hat immer mit was zu tun? Mit dem Verlust des Glaubens. Wenn der Glaube verloren geht, dann ist als Resultat genau das, was wir jetzt gelesen haben und auch das, was wir in unserer Zeit jetzt haben. Und ich habe einmal gelesen, dieser Václav Havel, das war ein tschechischer Präsident, Ministerpräsident, 2011 ist er verstorben, in einem Land groß geworden, das Land hat ja versucht, diesen Glauben, diese Gedanke an Gott, an diese Geschichten aus den Köpfen der Menschen rauszubringen. DDR, Tschechoslowakei, also da hat es ja das nicht mehr gegeben, diese Glaubensunterweisung. Aber dieser Präsident hat 2011 Folgendes gesagt, und ich zitiere, zunehmende Gottlosigkeit ist mit und ist hauptverantwortlich für die derzeitigen weltweiten Krisen. Zunehmende Gottlosigkeit ist mit und hauptverantwortlich für die derzeitigen Krisen. Zunehmende Gottlosigkeit war mitverantwortlich und hauptverantwortlich, dass es diese Zustände in diesem Nordreich zur Zeit Ahabs gegeben hat. 19 Mal in Gottes Augen ungenügend. Gott und schlecht. Tu mal weg. Das alte Israel ist an einem Punkt angekommen, hat seit Generationen keine Erweckung mehr gegeben, und da beruft Gott jetzt einen Mann. Elia. Plötzlich ist er da, ganz ohne Vorankündigung, und es steht dann im 1. Könige 17, Vers 1, also dieses Kapitel 17 ist sehr interessant zu lesen, da kommt ja relativ viel vor, von Ahab, dieser Geschichte Isabel, dieser Weinberg, Naboth, die Witwe, also könnt ihr mal lesen zu Hause, aber da steht gleich im Vers 1, und Elia, der Tischbitter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, von dessen Angesicht ich stehe, es soll diese Tage weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Ein Mann steht auf gegen die Gottlosigkeit seines Landes. Ein Mann. Und was sind die Gegner? Nicht irgendwelche Menschen, die wir vielleicht im Wirtshaus, am Stammtisch treffen, oder unsere Freunde, mit denen wir diskutieren, dem wir das Gottes Wort weitergeben, wo wir uns fürchten, wo wir uns nicht trauen, was eine Überwindung ist, sondern Elia steht alleine auf und hat wen als Gegner? Ahab, Isabel, die mächtigsten Menschen in diesem Land mit anderen Göttern. Und er geht hin und sagt, das was ihr macht, das ist verkehrt. Du musst ja trauen. Machtbesessen, grausam, verblendet durch seine Frau, passen ja wunderbar zusammen, wie die Faust aufs Auge, Ahab und Isabel. Im Land regiert jetzt, wie gesagt, dieses Königspaar, es regieren diese heidnischen Priester, wir kennen auch diese Geschichte auf dem Berg, wo Ahab eben gegen die Priester kämpft und da wird einmal geschaut, wer dann wirklich der mächtigere Gott ist oder hat, wir kennen diese Geschichte. Ja. Aber geistlich gesehen, aus Sicht auf Erfolg, ist null. Dem jetzt irgendwas zu sagen von Gott, die Aussicht, dass sich der bekehrt, eigentlich null. Und dann wir sagen, wir erzählen Gottes Wort nicht mehr weiter, wir erzählen das Evangelium nicht mehr weiter, weil die Aussicht, was ist? Null. Und wir lassen es deswegen bleiben, dann soll uns Ahab ein Vorbild sein. Trotz der größten Widerstände macht er das. Der Elia. Danke, Sabine. Das ist zumindest ein Zeichen, dass du dabei bist und aufpasst. Danke. Ja. Gut. Der Abgrund zwischen Gott und seinem Volk hätte nicht größer sein können. Was haben wir gelesen? Er verehrte ihre Götter, diesen Baal, diese Aschera. Ja, er betete sie an, machte sogar in Samaria einen Tempel für ihre Götter, ließ einen Pfahl aufstellen, welcher eben dieser Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Und man fragt sich, was ist aus diesem Volk geworden, aus Gottes Volk? Wie geht es? Warum geht es so schnell? Warum geht es so schnell? Und dann kommt die Stunde Gottes und die kommt immer irgendwie so unscheinbar, so aus dem Nichts. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann beruft Gott immer wieder so aus dem Nichts. Vor allem Männer und auch Frauen, die gegen die Missstände aufstehen. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, aus dem Nichts, ein Unwetter, Martin Luther erkennt, was richtig und was falsch ist. Zwingli, Wycliffe, John Knox, Jan Hus, Männer aus dem Nichts, die aufstehen und sagen, da ist was verkehrt. Die Geistlichkeit ist absolut falsch unterwegs. Ihr erzählt den Menschen nicht das wahre Evangelium. Aus dem Nichts, Gott beruft. Keiner hat damit gerechnet und dann steht er da, dieser Elia. Er kommt ganz einfach daher und er erfüllt einen Auftrag. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Art, wie Gott wirkt. Das ist so ganz anders, als wir uns das oft vorstellen. Ein paar Informationen vielleicht zu Elia. Elia heißt ja eigentlich Elia. Elia. Wo steckt denn da drinnen? Eli, Elohim, ja, Yahweh. Elohim, Yahweh, Elia heißt, mein Gott ist der Herr. Mein Gott ist Yahweh. Also Elia heißt, mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist der Herr. Wir haben gehört, Ahab und Isabel herrschen über das Land und die haben aber andere Götter. Aschera ist ein Baal. Und plötzlich steht da so ein Prophet vor ihnen und schon sein Name ist ja eine Provokation, weil der sagt, aber mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist der Herr. Euer Gott ist der Baal. und der Scher, aber mein Gott ist Jahwe, der Herr, Elia. Und da sehen wir diesen Riss, diesen großen Riss zwischen Gott und dem Volk, zwischen Gott und dem Menschen, und Elia macht jetzt da ohne Angst. Vielleicht hat er Angst gehabt, aber er war auch gehorsam. Die Gottesfurcht war größer als diese Menschenfurcht. Und er tritt genau in diesen Riss zwischen Gott und dem Menschen. Und wir wissen, viele Jahre später tritt ein anderer, ein viel größerer, genau in diesen Riss. Wir singen es in einem Lied, zwischen Gott und den Menschen. Ein anderer, ein viel größerer, die Brücke baut über diesen Abgrund. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus heißt Jeshua, Gottes Rettung. Und Elia ist so ein bisschen dieser Hinweis auf einen viel größeren, auf Jesus Christus. Wir haben gehört, er wird uns vorgestellt als Elia, der Tischbitter. Wo liegt Tischbe? Irgendwo in Gilead. Kein Mensch weiß eigentlich heute genau, wo denn das liegt, wo Elia da eigentlich genau hergekommen ist. Genauso unscheinbar wie Hochleitenfeld, Zell am Bettenfürst, Schachen. Wurscht. Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, beruft Gott genau diesen Mann und er wird wirklich zum größten Prophet des alten Bundes, Elia. Er tritt vor den König und sagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, es soll die nächsten Jahre weder Tau noch Regen fallen. Woher weiß denn Elia das so genau? Weil Gott ihm es gesagt hat und das nennt man Prophetie. Das nennt man Prophetie. Gott offenbart Menschen, was er vorhat, was kommen wird, was passieren wird. Ganz klar und prophetisch. Und der Kevin hat mir ja zu Weihnachten ein Buch geschenkt, Jesus Christus, der einzig wahre Gott, und ich lese ihm am Abend so ein paar Verse, das ist sehr tiefgründig, es ist schwierig zum Lesen. Und gestern am Abend lese ich wieder ein paar so Verse und ein paar so Gedanken, und dann treffe ich genau auf diesen Vers aus dem 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20 und 21. Und ich habe jetzt eine andere Übersetzung mitgenommen, so wie es im Buch steht. Denn niemals haben sich Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigen. Immer war es der Heilige Geist, der sie beauftragte und dazu trieb, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. 1. Petrus, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Also immer das, was Gott uns eingibt, was der Heilige Geist uns eingibt, das wissen wir nicht selber. Das denken wir uns nicht selber aus, das ist Prophetie, es kommt von Gottes Wort. Genau das macht jetzt dieser Elia und er weiß, es wird jetzt der Zeit nicht regnen. Weder Regen noch Tau. Und ich möchte jetzt ja keinen von euch zu nahe treten, keinen, der da sitzt. Kann ich jetzt nicht versprechen, dass ihr Ähnliches erleben werdet wie dieser Elia. Weil der Elia war im Zusammenhang auch im Alten Testament schon wirklich eine ganz einmalige Persönlichkeit. Aber Gott beruft. Und wir wissen nicht wen. Wir wissen nicht noch was und wir wissen nicht wozu. Und nochmal Elia, wir wissen nicht, woher dass er gekommen ist, aber er hat einen Auftrag und er kommt diesen Auftrag bedingungslos nach. Egal wie groß diese Widerstände sind, Elia wird berufen und kommt diesen Auftrag bedingungslos nach. Ganz wurscht, welche Folgen dass das für ihn hat. Und so denken wir im Zusammenhang mit dieser Berufung, ja, Elia, na sicher, das war ja Elia. Bist du Elia? Ich bin ja nicht Elia. Ich nicht. Aber weißt du, was Gott in nächster Zeit mit dir vorhat? Was hat Gott mit den jungen Menschen in unserer Gemeinde vor? Ich weiß nur, vor vielen Jahren, wie ich drüben gesessen bin, habe ich Kinderstunde gehalten. Der Kevin und der Shinin waren meine zwei Kinder. Mehr haben wir nicht gehabt in der Gemeinde. Habe ich dazu mal gewusst, dass der Kevin irgendwann einmal dasteht oder dass er sie taufen lässt, dass er Leitung macht? Was hat Gott mit deinen Kindern vor, Astrid? Wir wissen es nicht. Alle, die wir so erzogen haben im Glauben, der Kinderstunde, wissen wir, was Gott mit ihnen vorhat? Wir wissen es nicht. Was hat Gott mit den Mittleren, der mittleren Generation in unserer Gemeinde vor, die Verantwortung übernehmen? Was hat Gott mit den Älteren noch vor? Wissen wir nicht. Aber er hat immer noch was mit euch vor. Gott ruft dich und er ruft dich immer wieder aufs Neue. Und wenn wir diese Dinge betrachten, die in der Welt so schief laufen, diese Flüchtlingsströme, das, was in der Politik gerade so abgeht, das, was in der Weltpolitik so abgeht, dann können wir natürlich mit Recht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, können schimpfen, können uns der Mords ärgern. Natürlich können wir das, aber wir können auch die Hände falten und wir können auch dafür beten. Das ist das, zu dem wir auch berufen sind. Jeder von uns kennt seine Verantwortung. Du kennst die Verantwortung deinen Kindern gegenüber, die du hast. Du kennst deine Verantwortung deinen Eltern gegenüber, die du hast. Deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden. Nicht, Kevin, es ist nicht immer leicht. Und Kevin hat mir erst vor kurzem erzählt, vorgestern, dass er eine Bekannte hat, der er klipp und klar gesagt hat, wenn du so weiter unterwegs bist, wie du unterwegs bist, dann wird es bei dir in der Ewigkeit nicht gut enden. So irgendwie, gell? So, okay. Das Resultat war, die hat nicht gut schlafen können und die nimmt er das eigentlich ein bisschen böse, oder? Genau. Das ist Prophetie und das ist diesen Auftrag erfüllen. Auch gegen Widerstände. Und da habe ich mal eine sehr geschätzte Frau gehabt in dieser Gemeinde, wie alle, eine Schwester, die hat diesen berühmten Spruch immer gesagt, du wirst das schon sehen. Das ist dieses ganz klare Weitergeben der Botschaft. Ohne Umschweife, du wirst das schon sehen. Unsere Aufgabe ist, dass Menschen, die uns noch nicht kennen, zu zeigen, wie Jesus Christus ist. Und das tun wir aber nicht hauptsächlich mit dem, was wir sagen, sondern hauptsächlich mit dem, wie wir ihnen begegnen. Wie wir ihnen begegnen. Gut, entschlossen. Elia ist geradlinig, er ist entschlossen, er geht hin und führt seinen Auftrag bedingungslos aus. Er kommt sofort zur Sache und sagt, jetzt ist es Zeit. Elia sagt, was zu sagen ist, weil er ein Bote Gottes ist. Gott hat mir das gesagt, ich gebe es weiter, nicht mehr und nicht weniger. Und das, wenn wir die Bibel betrachten, wie gesagt, es zieht sich von vorne bis nach hinten. Immer wieder sucht Gott solche Menschen. Paulus wird von Gott berufen, von Jesus Christus selbst. Das ist ja dieser Unterschied, sage ich immer, zwischen diesem Matthias. Matthias ist ja dieser nachgewählte 12. Apostel, nachdem er Judas nicht mehr ist. Wählen die anderen diesen Matthias nach. Aber der eigentliche 12. Apostel wird ja auch, so wie die anderen 11, die jetzt noch da sind, von Jesus Christus selbst erwählt. Jesus Christus begegnet ihn, holt ihn vom Pferd, spricht mit ihm, sagt ihm, du wirst stehen vor bis zu den Königen. Und er sagt ihm, weiter als Prophetie, und dein Leben wird erleben werden mit Schmerzen. Wird nicht lustig. Aber das ist deine Aufgabe und Paulus erfüllt. Gott sucht solche Menschen. Und er sucht nicht Menschen, die irgendwo im Mittelmaß stecken bleiben. Das sucht er nicht. Menschen, die so als Namenschristen herkommen, die als passiver Christ daherkommen, die in ihrer Umgebung als Christ gar nicht wahrgenommen werden. Mit denen kann Gott ja gar nichts anfangen. Er sucht Menschen, die wirklich fröhlich durchs Leben gehen, die fest durchs Leben gehen, die, jetzt sage ich mal so, wie der Kevin es gesagt hat, vielleicht auch sorgenfrei durchs Leben gehen, weil ihr Glaube so fest ist, dass sie genau wissen, egal was kommt, Gott hat immer das Beste für mich bereitet. Also er sucht nicht Menschen, die sich des Glaubens wegen schämen. Und ein gutes Beispiel ist ja dann schon oft, ganz, ich sage es jetzt ganz einfach, dieses Tischgebet in öffentlichen Räumen, wo Menschen da sind. Ja, wird es ja auch schon oft schwierig, nicht? Da sucht er Menschen, die klipp und klar sagen, danke für diese Gaben, die du uns bereitet hast. Aber uns ist ja diese Meinung von Menschen, die uns ja vielleicht nicht einmal kennen, wichtiger als das, was Gott über uns denkt. Weil der, was im Wirtshaus irgendwo neben mir sitzt, der kennt mich ja gar nicht. Den sehe ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben. Und trotzdem ist mir die Meinung von dem, was der jetzt über mich denkt, wichtiger als das, was Gott über mich denkt. Wichtig, Gottes Auftrag einfach auch wirklich umzusetzen. Ganz geradlinig. Was ist denn unsere Botschaft? Da sage ich immer wieder dieser Vers im 2. Korinther, im Kapitel 5, Vers 20, 19, 20, da heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. Durch dich, Gerti. Durch an jeden, der hier sitzt. Durch uns. So bitten wir euch im Auftrag von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann heißt es ja weiter, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist übrigens eine Zeile in einem tollen Lied, das wir immer wieder singen, Gottes Sohn, da kommt dieser Vers vor. 2. Korinther 5, dann 21. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Botschaft. Was können wir lernen von Elia? Gott sucht, und ganz besonders in schwierigen Zeiten, Menschen, die sich eben auch berufen lassen. Du kannst ja auch Nein sagen. Das ist deine Entscheidung, Gott. Wir haben diesen freien Willen. Vielleicht bist du noch nicht lange Christ, vielleicht kommst du aus einer ganz normalen Familie, vielleicht kommst du aus diesem unscheinbaren Ort, Zellernbettenfürst, Schachen, Buchleitenfeld, Rabelsberg. Dann sollst du trotzdem wissen, Gott ist der, der auch dich ruft, beruft. Und dann sollen wir aufhören mit diesen bitterbösen Klagen über diese bitterböse Welt. Seit dem Sündenfall, das wissen wir, sagt auch Petrus einmal im Neuen Testament, war es nie besser. War ja damals zur Zeit Noahs nicht besser. Es war immer schlecht. Den Unterschied haben immer die ausgemacht, die treu zu Gottes Wort gehalten haben und die Jesus Christus nicht aus den Augen verloren haben und die gehorsam waren. Das war immer dieser Unterschied zwischen der schlechten Welt und den anderen. Zwischen der Finsternis und dem Licht. Gott sucht diese Menschen und da gibt es ja, naja, diesen Gedanken, dass wenn wir in unserer Gemeinde oder in den Gemeinden immer wieder geglaubt wird, dass dieses eine Aufgabe von ganz besonderen Menschen ist, von nur einigen wenigen, dann werden wir als Bergmannsmission die Menschen, die außen um uns herum leben, wohnen, mit Gottes Wort nicht erreichen. Und wir denken, es ist nur eine Aufgabe von wenigen. Und warum? Das war auch ein Thema im Taufgespräch, der Taufe, weil Evangelisation die Aufgabe von wem ist? Matthäus, Kapitel 28, darum geht hin. Und da meint er alle. Also alle. Und diese Berufung von Elia stellt mir schon die Frage, na, wie lebe ich denn jetzt meinen Glauben? Wie lebe ich meinen Glauben? Was ist mir wirklich wichtig? Immer wieder diese Fragen. Aber Gott stellt uns immer wieder diese Fragen. Was ist dir wichtig? Wo investierst du deine Zeit? Wo? Welche Kompromisse machst du? Obwohl du eigentlich ganz genau weißt, was der Auftrag Gottes ist. Du weißt es ja. Was können wir von Elia lernen? Ein zweites vielleicht, dass diese Art, wie Gott immer wieder eingreift, in die Geschichte, in unser Leben, ihr eigentlich uns immer wieder überrascht. Es ist, wir können es oft gar nicht denken, wie Gott immer wieder Dinge zum Guten führt, wie Gott Dinge aus seiner Sicht aus der Welt schafft, wie er Lösungen bereithält, wie er Menschen beruft, an die wir oft gar nicht gedacht haben. Denn, was hat denn Gott gemacht in diesem Zeitpunkt, dieser großen Katastrophe des Landes, des Nordreiches, Ahab Elia? Er hat wie viel aufmarschieren lassen? Ein ganzes Heer? Einen. Das ist der Ort, wie Gott wirkt. Zacharia, Kapitel 4. Denn, da heißt es, nicht durch des Menschenkraft, sondern durch meine Kraft, damit ich verherrlicht werde. Also kein Heer, einen. Und was hat er gesagt? Eine geschliffene Rede? Hat er lang diskutiert? Ihr seid verkehrt. Es gibt keinen Regen. Fertig. Denn mein Gott ist der Herr. Er hat wirklich Gottes Wort verkündigt, nicht mehr und nicht weniger. Das gesagt, was sein Auftrag ist, was notwendig war. Und Gott, Ingrid, hat dich erwählt, ja lange bevor du geboren wurdest. Hat er dich erwählt. Und was hast du gesagt? Ja, mein Auftrag ist, Gottes Wort weiterzugeben. Und ich glaube, so wie ihr euch kennt, und sie im Urlaub unterwegs seid, ist das immer wieder euer Bemühen, Menschen, die ihr nicht kennt, von Gottes Wort zu erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Und er will dich auch segnen in deiner Aufgabe. Er segnet dich ja. Du merkst es ja. Und wenn du dem Auftrag nachkommst, du merkst diesen Segen, ja, den Gott da für dich bereit hat. Du merkst den Segen in deiner Familie, du merkst den Segen am Arbeitsplatz. Vielleicht nicht sofort, aber schlussendlich merkst du diesen Segen. Und der Peppi hat mir erzählt, dass er einen Arbeitskollegen hat, ich weiß nicht, ob ich es weitergeben darf, Peppi, der ihm nicht sehr wohlgesonnen ist. Und irgendwann hat er draußen im Freien wieder gearbeitet und dann ist eben wieder der gekommen und naja, und er begegnet dir nicht mit sehr viel Liebe, nicht, sondern eher abweisend. Und dann hat der Peppi gesagt, jetzt reicht's. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, was hast du eigentlich gegen mich? Weißt du denn nicht, dass du den Nächsten mehr lieben sollst als dich selbst? Boom. Dann war er, dann war es still, gell? Dann hat er ein bisschen dahin gebrummelt, hast gesagt, aber du hast diese Botschaft weitergegeben. waren nicht deine Worte, sondern du hast einfach Gottes Wort zitiert. Was hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben. Du hast gesagt, es steht geschrieben. Ja, er hat einen Auftrag für dich. Und vielleicht ist es so wie beim Kevin, stehen die Jungen irgendwann einmal in ein paar Jahren da vorne, geben das Wort weiter, wir wissen es nicht. Gott beruft dann jeden, aber jeder hat für sich diese Entscheidung zu treffen. Was lernen wir von Elia, das Letzte und das Dritte? Es ist so, dass ja du und ich vor Gott nicht, wir stehen vor Gott. Das darf uns ja nicht abhanden kommen, dieser Gedanke. Wir stehen ja vor dem Mächtigen, vor dem Schöpfer. Und dann, ja, das Verspüren, dass Gott uns beruft, dann ist der Vers, der in Gottes Wort steht, für uns dann ein bisschen anders, als er dort steht. Ich möchte jetzt so lesen, wie wir ihn oft gern sagen und nicht so, wie er da steht. Und ich werde den Unterschied gleich merken. Da heißt es, in Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Herr, hier bin ich, sende jemand anderen. Merkt ihr den Unterschied? Er steht anders da, aber so lesen wir ihn gerne. Hier bin ich, aber sende jemand anderen. Weil dieser Satz, sende mich, der kommt uns so schwer über die Lippen. Weil unsere Zeit, unsere Bequemlichkeit. Gottes Ruf ist uns einfach dann irgendwo egal. Weil wir da nicht an uns denken, sondern wir denken an andere. Einen Billy Graham, der kann es ja machen. Einen Graham Lange, Karl Staatzinger, die können es ja machen. Herr, hier bin ich, sende jemand anderen. Und nicht Herr, hier bin ich, sende mich. Du stehst vor Gott, ich stehe vor Gott. Gott will aber dich und Gott will mich. Gott sucht Männer und Frauen, er sucht die Jungen und er sucht die Alten. Er sucht die Sportlichen und die weniger Sportlichen. Er sucht die Mehrbegabten und die weniger Begabten. Keines zu gering, denn Elia kommt aus einem Ort, den keiner kennt. David, was hat er gemacht, bevor er ausgesucht wurde als zukünftiger König? Der hat ja Brüder gehabt, wenn sie es einmal liest. Und der Eli, Samuel, ist dann hingegangen sind und den König ausgesucht haben, dann kommen diese ganzen Brüder, alle groß und schön und der ist es nicht, 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 der ist es nicht. Ja, ich habe aber keinen mehr. Ja doch, du hast einen Sohn. Ja, wo habe ich einen Sohn? Ja, draußen. Der Kleine, der die Schafe hütet. Ja, genau der ist es. Der wird König. Bumm. Der Gedanke ist ja dem Vater gar nicht gekommen. Rahab, Prostituierte, rettet den Josua und den Kaleb das Leben. Matthäus war Zollbeamter. Petrus, einfacher Fischer. Und übrigens, der König der Könige kommt woher? Also ein Mini-Mini-Dorf, Bethlehem, maximal 200 Einwohner, schätzt man. Und die Umstände, widrigste Umstände, kein Zuhause, kein Zimmer, keine Herberge. Also Gott beruft nicht die Schönen, die Reichen, die Mächtigen auch, aber er beruft eher auf die Unscheinbaren. Und die sagen dann, aber ich doch nicht, sende jemand anderen. Und das tut er, weil er sagt, ich will mich ja verherrlichen. Das ist meine Kraft. Gott wird ihn durch den Schwachen mächtig. Durch unsere Schwachheit. Nimm das als Zuspruch, nimm das auch als Segen, aber nimm das ganz besonders jetzt da mit, als Sendung. Nimm das mit als Sendung, denn eins darfst du nicht vergessen, Gott segnet. Nochmal, wenn du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Er segnet. Wollen wir noch beten. Ja, lieber Vater, ich möchte Danke sagen, dass wir das so sagen können und dass das so ist, dass wir viel zu viel auf unsere Möglichkeiten schauen und viel zu wenig auf das, was du wirklich in der Hand hast. Und dass wir oft auf unser Alter schauen, wir sind zu jung, wir sind zu alt. Immer wieder fällt es irgendwas anderes ein, irgendein Grund, ich habe keine Zeit, das und das treibt. Und dennoch sagst du ganz klar, geh hin. Und ganz besonders möchte ich dir Danke sagen, dass jeder, der heute da sitzt, wirklich auch so wertvoll ist in deinen Augen, dass du uns mit dieser Aufgabe ja überhaupt erst betraust. Der Vater segne uns. Amen.